würde gern, bevor wir uns hier passioniert ins heutige Thema knien, kurz ein bisschen Ablage machen, weil unsere Wühlschublade ist voll mit Post von euch. Zum Beispiel könnt ihr euch ja jederzeit über flexikon@ndr.de melden, auch außerhalb der Geschäftszeiten. Und das hat Dennis getan. Der hat mir eine Wohnung in Bergedorf angeboten. Auf unserer Wohnenfolge hin, Steffi. Fahrstuhl bis in die Garage. Real Estate Dreams.
Denk nochmal drüber nach. Und Eckbert hat geschrieben, geht an dich, Anne. Mal wieder. Er schwört auf einen Reisesalzstreuer, den er mal mitnimmt. Den bietet er dir auch an oder er legt ihn dir wärmstens ans Herz.
Am Schlüsselanhänger, ne?
Ja, damit du nicht mehr nach Salz fragen musst. Link an bei, finde ich mega Eckbert, denn Anna hat demnächst Geburtstag. Und ich sag mal so, ich habe mir die Preisgestaltung angeguckt, da ist auch noch ein Maggi-Schlüsselanhänger drin.
Kriegst du sowas wirklich?
Ja, den kann man schießen auf einer Kirmes.
Ist nicht dein
Ernst. Ich würde das für dich in Angriff nehmen, natürlich.
So, dann hat Schubi noch geschrieben, Gartenfreund Schubi, der Schubi bewirtschaftet wie du, Steffi, einen Schrebergarten.
Ja, das macht mir ein bisschen schlechtes Gewissen. Ich habe es in diesem Jahr etwas schleifen lassen. Schubi.
Das ist traurig. Aber Schubi ist am Rabotten und er sieht sich da durchaus selbstkritisch im fortgeschrittenen Spießertum angekommen sein.
Ach, dahin geht die Reise doch. Do it yourself, ja. Schubi. Ich finde das gut, was
er soll nicht so hart mit sich ins Gericht gehen. Vielleicht könnt ihr aber beide nächstes Jahr mal Quittengelee zusammen einkochen.
Wir beiden Prepper, Schubi und ich. Bin mir nicht so sicher, weil Schubi hat einige Themenvorschläge anbeigelegt, habe ich gesehen. Zum Beispiel, sehr schön, Misanthropie als Lebensstil.
Oh ja.
Darf ich auch einfach Menschen nicht mögen, ohne direkt als depressiv zu gelten? Schubi, da bist du genau auf meiner Seite. Aber ich finde, das klingt nicht direkt zu einer Einladung, zu einer gemeinsamen Ernte. Trotzdem, danke Schubi, sehr guter Vorschlag. Nehmen wir gerne auf, wie auch die anderen. Heute werden wir aber harte Hunde, Schmerz, Juckreiz, Hunger, Hitze, Kälte. Könnt ihr alles aushalten, wenn ihr dieses vielversprechende Flexikon bis zum Ende durchorgelt?
Das ist absolut keine normale Frageplattform, aber hier wird zu jeder Frage eine Antwort geboren. Das ist das Sprungbrett, durch das ihr zum Verständnis kommt. Guten Tag, das ist das Flexikon.
Ein Podcast von Enjoy vom NDR mit Steffi Banowski und Anne Radatz.
Ein Laber-Podcast mit Bildungsauftrag für wichtige, unbequeme, viel zu selten gestellte und manchmal auch peinliche Fragen des Lebens. Die wollen wir hier beantworten mit Hilfe von Leuten, die es wissen müssen.
Und das ist hier die Frage.
Schmerzen, Juckreiz, Kälte, wie hält man das alles aus?
Kannst du Nummer 1 und Nummer 2 aufhalten? Das finde ich nämlich auch so eine Selbstkontrollefrage. Wie lange kannst du Nummer 1 aufhalten, maximal?
Ein Geheimnis, das spielt hier immer eine zentrale Rolle in diesem Podcast, meine zahlreichen Schwangerschaften.
Ja.
Und seit ich, sagen wir mal, ein Wochenbett durchgemacht habe, kann ich das ewig.
Ach so,
ich brauche eigentlich, wenn du mich in Hamburg ins Auto setzt, muss ich frühestens in Stuttgart vielleicht mal auf Toilette, wenn man mich fragt. Ja,
ich habe mal Mindset zu auf sein. Der A7 hätte ich fast in eine Eisteedose gepinkelt, aber ich hatte ein Overall an, deshalb war es mir zu aufwendig.
Und dann?
Dann war ich kurz davor zu implodieren und dann kam das Schild für den Autohof. Ich hasse ja übrigens bei Autohöfen rauszufahren, weil ich mir das Gefühl habe, man verliert so viel Zeit, weil man noch so anderthalb Kilometer richtig von der Autobahn runter Raststätten sind.
Früher gab es bei Autohöfen ja eine Ecke für Fernfahrer, die gibt es heute immer noch. Und da gab es tatsächlich, habe ich das hier schon mal erwähnt, Pornokassetten. Konnte man sie dann reinschieben? Also ins Kassettendeck.
Klasse.
Und dann, sagen wir mal, bis zur nächsten Raststätte hatte man schon ein erotisches Erlebnis in der Fernfahrerkabine. Na gut. Heute geht es nicht nur ums Aufhalten. Heute fliegt hier sozusagen das Auer zum Fenster raus. Wir haben den Feenatem, der euch heilt. Und an euch prallen dann die unangenehmen Empfindungen ab, wie, weiß ich nicht, eine Querdenker-Demo an Karl Lauterbach.
Mhm.
Anne, ich habe richtig Bock zu lernen, wie man einfach ein bisschen weniger wehleidig wird.
Wollen wir einen kleinen Ausblick geben auf die Flexperten, Flexpette, mit denen wir heute sprechen? Weil es sind 4.
Ja, es wird eine wahnsinnig lange Sendung. Also das heißt, euer Sitzfleisch könnt ihr jetzt schon mal präparieren. Oder na gut, Podcast kann man ja auch so hören, ne? Also ja, muss man
könnt
ja
auch
sitzen.
In Etappen hören.
Ja. Also überlegt euch das, wie ihr euch die Zeit demnächst einteilt für dieses sehr interessante Flexikon. Ihr geht auf jeden Fall nicht dümmer raus. Ich kann ja mal anfangen mit meinen FlexpertInnen, Ladies First. Da ist zum einen Annie Semshi, tibetisch-buddhistische Nonne. Meditation ist ja Lebensinhalt, in a way. Und diese buddhistische Meditation wird ja sogar von Krankenkassen, ich weiß nicht, ob sie übernommen wird, aber empfohlen, um Schmerzen zu lindern. Mhm. Insofern, da können wir was lernen. Und dann habe ich mich noch mit Dr. Payne unterhalten, mit dem Schmerzforscher überhaupt. Der heißt Dr. Walter Ziegel-Gengsberger. auch das bereitet dem einen oder anderen Schmerzen, das dauerhaft auszusprechen, aber ich habe mich dran gewöhnt. Dr. Walter Ziegelbeng,
der hat richtig gut funktioniert.
Also, Dr. Payne, der hat für seine Forschung sogar das Bundesverdienstkreuz bekommen und beide Gespräche haben mir, ganz ernst, ich will jetzt nicht so dick auftragen, aber mir die Augen geöffnet und kann jetzt noch besser Sachen aushalten.
Ich habe für alle, die wie ich bei jedem kleinsten Juckreiz direkt die Fingernägel ausfahren und erst aufhören zu kratzen, wenn man auf Knochen stößt, wird das Gespräch mit Professor Dr. Sonja Stender spannend sein. Die arbeitet nämlich in einer Juckreizambulanz und weiß alles über Jucken und Kratzen. Und dann haben wir noch mit einem österreichischen Extremwanderer gesprochen. Der kann erstens wandern, das ist ja schon mal toll. Ich hasse ja Wandern, also kriege ich direkt schlechte Laune.
Ist für den
Laune.
Beruf nicht unerheblich, wenn man es kann.
Genau,
aber
der kann das. Aber also, wer von euch schon mal 25 Kilometer stramm durch den Schwarzwald marschiert ist, der weiß, das ist jetzt auch nicht immer so ein gute Laune-Spaziergang, wie man sich das vorstellt. Und Christian Lade, der ist richtig, richtig hardcore. Lade übrigens mit stummem Haar am Anfang, falls ihr ihn googeln wollt. Ich kann vorwegnehmen, er hat einen ganz zauberhaften österreichischen Dialekt und er hat Tipps, wie wir Kälte besser ertragen können. Soll ich anfangen?
Natürlich.
Dann fange ich an mit Professor Dr. Stender. Das Thema Juckreiz, also Mückenstiche, Hautausschläge. Jeder kennt das ununterdrückbare Gefühl, sich die Haut von Knochen kratzen zu wollen, sich erlösen zu wollen von dem Juckreiz und immer wieder dieser schlaue Hinweis von jedem, der gar nicht gefragt wurde, nicht kratzen. Und man selbst sitzt da mit Neurodermitis bis zum Hals und denkt sich, ach Mann, was für ein toller Hinweis. Ist das besser, wenn ich nicht kratze? Danke.
Boah, das ist so schlimm. Ich hatte mal Nesselsucht. Ich habe keine Ahnung, was das ist, aber es war im Winter und ich musste mir immer komplett die Klamotten vom Leib reißen und mich dann überall kratzen.
Ist das eine Kinderkrankheit oder können wir das alle jederzeit?
Das könnt ihr alle jederzeit. Das ist, glaube ich, wenn du eine Allergie gegen ein Medikament hast oder so, dann kommt das. Und dann musste ich auch wirklich sehr schnell zu einem Hautarzt rennen und der hat mich dann eingeschmiert und mir Tabletten gegeben und dann ging es mir besser. Aber es waren drei wirklich harte Tage.
Und ich denke, auch mit Nesselsucht kennt sich Professor Dr. Sonja Stender aus. Sie ist nämlich Leiterin der Juckreizambulanz in Münster, wie schon erwähnt. Sie ist eine absolute Überkoryphäe auf dem Gebiet des Juckens und Schubberns und Kratzens. Und sie erklärt uns erstmal, warum eigentlich gefühlt jeder Mensch auf Gottes Erde den Reflex hat, einem zu sagen, dass man noch bitte nicht kratzen soll.
Da kommt jetzt etwas zum Tragen, was wir noch seit dem Mittelalter mit uns rumschleppen, nämlich die Vorstellung, dass wenn jemand sich in unserer Nähe kratzt, dass der entweder schlecht gewaschen ist oder ganz unhygienisch ist. Und deshalb will man das auch gar nicht sehen, dass irgendjemand sich in der Nähe kratzt. Deshalb ist man immer schnell dabei zu sagen, jetzt hör doch mal auf zu kratzen, dann wird es auch besser. Das ist natürlich nicht machbar. Ich vergleiche das immer mit Ein- und Ausatmen. Ja? Das wäre so, als würde ich Ihnen sagen, Sauerstoff im Körper ist gut, jetzt atmen wir mal immer nur ein. Das ist ein Reflex, also auch das Kratzen ist ein Reflex, der passiert unbewusst. Man ist schneller mit dem Kratzen, als dass man sich darüber bewusst ist. Im Großhirn, da ist jetzt gerade etwas, was auf der Haut sehr unangenehm ist. Da ist ein Signal. Also manchmal kratzt man sehr unbewusst. Das ist ja eine Empfindung, die dazu beitragen soll, dass wir unsere Integrität erhalten, also unsere Unversehrtheit der Haut.
Ich dachte ja immer, der Hinweis von anderen Menschen wäre so liebevoll gemeint, so im Sinne von, das tut dir ja weh, wenn du dich kratzt, da bleibt eine schlimme Narbe, wollen wir nicht. Und dann muss erst Frau Dr. Stender kommen, damit ich lerne, dass das alles egoistische Arschlöcher sind, die einfach das mega eklig finden, wenn ich mir Mückenstiche aufkratze. Mhm. Weil die denken, die kriegen die Kratze von mir. Es ist nur Mückenstich. Das ist also kein Mitleid, es ist reiner Eigennutz, wenn euch das jemand sagt. Es gibt ja aber Kratzen und Kratzen, ne? Also ich glaube, es ist einem weniger unangenehm, an einem Mückenstich zu kratzen vor versammelter Mannschaft, als wenn man zum Beispiel einen Intimpilz mal schön hat. Genau. Weil jetzt reißt hier auch bitte keiner entsetzt die Augen auf. Alle kennen das Gefühl, sich durch die Jeans das Geschlechtsteil kratzen zu wollen. It happens to everyone. Und man denkt, man stirbt, wenn man das nicht
weißt
macht.
Weißt du, wofür ich diesen Podcast so liebe? Weil
für die ekligen Momente.
Für mich war das auch immer so eine sehr intime Sache und ich habe sie niemals laut ausgesprochen, dass ich das jemals in meinem Leben gemacht habe. Aber durch dich weiß ich, wahrscheinlich ist
dass
es
ich
so,
genauso
dass nur
eklig.
Wir beide nur das waren.
Und wir denken immer, alle sind so. Nein, nur wir sind eklig. Auf jeden Fall ist Jucken und Kratzen insgesamt eine Handlung voller Schamgefühl und Peinlichkeit.
Juckreiz ist auf jeden Fall viel mehr mit Scham verbunden als Schmerz. Bei Schmerz haben wir wenn wir das so berichten, das Mitleid unserer Mitmenschen, weil die alle wissen, wie quälend Schmerz sein kann. Aber bei Juckreiz ist das eben anders gelagert, weil man eben diese Vorstellung hat, da ist irgendwas auf der Haut, was da nicht hingehört. Und das kann im einfachsten Fall irgendein Mückenstich sein oder eine Wanze. Aber wenn das großflächig ist, dann denkt man eben, nein, da ist irgendwas, eine Parasitose, da sind ganz viele Scabies-Milben oder anderes, was da eigentlich gar nicht hingehört. Und damit will man ja auch keinen Kontakt haben, weil das ist ja übertragbar. Das hat schon einen Sinn auch, dass wir so ein bisschen Abstand halten. Aber auf der anderen Seite ist es ja nun auch so, dass ganz viele Erkrankungen Juckreiz machen können und dass es nicht gerechtfertigt ist, wenn wir da immer von diesen Menschen Abstand halten.
Soziale Ausgrenzung ist das doch schon fast, oder?
Das ist ja auch schon wieder so eine versteckte Krankheit.
Ja, wenn jemand eine Hautkrankheit hat, sich kratzt und dann nehmen alle direkt so 3 Armlängen Abstand, weil sie denken, oh, die Kratze will ich nicht haben, dann ist das, glaube ich, für den Menschen, der sich kratzt, erstmal ein ziemlich uncooles Gefühl. Und so schambehaftet und unangenehm Jucken auch ist, Fakt ist leider, Kratzen macht es leider nicht wirklich besser. Professor Dr. Stender hat da wissenschaftliche Evidenz für.
Also für diese Beobachtung, dass Jucken nach Kratzen schlimmer wird, gab es indirekt letztes Jahr den Nobelpreis. Letztes Jahr der Nobelpreis wurde ja für die Sensorik der Haut verliehen an 2 Wissenschaftler aus Amerika, die verschiedene Kanäle in der Haut nachgewiesen haben. Und einer dieser Kanäle ist auf bestimmten Zellen in der Haut und ist für mechanische Stimuli zuständig. Und wir wissen mittlerweile, dass wenn der sensibilisiert wird, dann führt eben Kratzen zu Jucken. Eigentlich ein physiologischer Vorgang. Wenn wir kratzen, das ist ein mechanischer Reiz, dann unterdrückt das Jucken. Aber wenn diese Kanäle übersensibilisiert sind, also dauerhaft aktiviert sind, dann führt das nochmal zu Jucken.
Hätte meine Mutter mir das so erklärt, dann hätte ich es auch verstanden. Aber sie hat auch immer nur gesagt, hör auf zu kratzen. Das juckt dann auch mehr.
Und das Schlimme ist, man kennt es ja vom Mückenstich zumindest, man entdeckt den ja und dann denkt man, ach guck mal hier, Mückenstich. Und dann kratzt man und dann fängt es an zu jucken. Also vorher, bevor ich den gesehen habe, hat es ja gar nicht gejuckt. Und wenn ich erstmal gemerkt habe, ach, das Mückenstich fängt an zu kratzen, dann fängt es auch an zu jucken. Und dann kannst du den halben Tag Urlaub nehmen, weil dann kratzt man, dann blutet das, dann kratzt man wieder, dann saugt man alles ein, dann macht man was drauf, dann kratzt man durchs Pflaster und so weiter.
Aber wenn man einmal richtig gekratzt hat, sodass das eine, so wie so ein Vulkan, dass das so eine offene Wunde ist und der ganze Bums da rausläuft, dann ist ja auch wieder gut.
Dann ist gut, weil dann tut es einfach nur scheiße weh. Ja, das juckt nicht mehr.
Richtig.
Das ist nicht ein Tipp, den wir euch geben wollen. Gottes Willen. Es gibt eine sehr spannende Sache, die in den letzten Jahren erfunden wurde. Und zwar habt ihr vielleicht, Steffi, du auch, schon mal von diesen Wärmestiften gehört, mit denen man ja angeblich so bei Insektenstichen den Juckreiz behandeln kann. Hab ich ehrlicherweise lange für kompletten Mumpitz gehalten, den irgendwer erfunden hat, der dringend Geld brauchte, um sich ein Ferienhaus an der Côte d'Azur zu kaufen.
Ich glaube, das hat geklappt.
Das glaube ich auch. Ja. Aber er hat dieses Ferienhaus offensichtlich zu Recht, weil Professor Dr. Stender sagt, diese Wärmestifte funktionieren wirklich. Und zwar so gut, dass die jetzt sogar noch weiterentwickelt werden sollen. Ganz kurzer Disclaimer, sie nennt jetzt den Markennamen. Das ist ja aber natürlich keine Werbeveranstaltung. Wir wollten einfach mal eine Expertin nach ihrer Meinung zu dieser Erfindung fragen. Gibt auch bestimmt richtig super tolle andere Hitzestifte, nehme ich an.
Genau, das By the Way, ne, davon sprechen Sie. Das ist eben der fast 50 Grad heißer Hitzereis für 3 oder 6 Sekunden. Das funktioniert hervorragend. Dadurch wird auch die Nervenfaser, die Schmerzfaser aktiviert, die dann einmal das Jucksignal unterbricht. Und das funktioniert aber so gut, dass scheinbar auch die Schleuse spinal oder im Gehirn zugemacht wird, dass keine Jucksignale mehr ankommen. Bei Wespenstichen haben sich das meine Kollegen in der Charité angeguckt, Herr Maurer und Herr Metz, ob dieses Eiweiß da denaturiert wird. Ne? Weil das müsste die Annahme sein, aber das wird es nicht. Also es muss noch ein anderer Mechanismus sein. Die Firma wollte das auch gerne erforschen, aber dazu ist es dann nicht mehr gekommen, weil dann fand ein Wechsel statt. Ne? Die wurden dann verkauft. Jetzt vertreibt das ja eine andere Firma. Aber die sind dabei, das eben für Juckreiz zu entwickeln mit einer größeren Fläche, ne? Damit Patienten mit Juckreiz davon profitieren können.
Könnte die Rettung für alle Sonnenbänke sein. Einfach mal auf 10 stellen.
Ja!
Reinlegen.
Und dann
weg
gehen die
ist
Leute
der Juck
wieder hin. Ich wollte eigentlich gerade Menschen davon abraten, sich irgendwie jetzt im großen Stil den Körper zu brandroden, weil so, kannst du ja nicht so von Schuppenflechte befallenen, ja, aber Fuß, ich glaube, mit einem Bunsenbrenner.
Die Sonnenbank, da arbeiten immer nette Leute, aber irgendwie ist es so ein sterbendes Gewerbe, so ähnlich wie die Heißmangel, noch so ein Thema.
Aber auch wichtig auf der Sonnenbank, selbst wenn du hingehst, um dir die komplette zweite Hautschicht wegzubrennen, trotzdem die kleine Brille tragen, damit es nicht in die Augen kommt, die UV-Strahlung. Richtig. Ganz richtig. Wichtig.
Also insofern, ich wünsche mir das, dass dieses Sonnenbankgewerbe so eine Rettung erfährt.
Ja.
Oder die Heißmangel.
Wenn ihr unter einer Krankheit leidet, die Juckreiz als Symptom hat, dann, es sind ja meist Hautkrankheiten, dann kann einem manchmal ja ein normaler Dermatologe ab einem gewissen Punkt nicht mehr so richtig weiterhelfen. Und dann kommen eben Juckreizambulanzen, wie die in Münster von Professor Dr. Stender ins Spiel. Da holt man sich einen Termin, da kommt man hin und dann läuft das meist so.
Diagnostik, wo kommt es her? Information des Patienten. Die Patienten möchten wirklich gerne wissen, was habe ich gemacht, dass ich das verdiene. Viele geben sich selber die Schuld, denken, sie hätten eine falsche Ernährung gewählt oder hätten irgendwas anderes Böses gemacht. Das ist ja nie der Fall. Dann gucken wir auch, wie ist die Lebensqualitätseinschränkung. Also wir gucken uns sehr genau an, in was für einer Situation ist der Patient, um dann die Therapie festzulegen. Es gibt Patienten, die sind so verzweifelt, die denken über die letzte Konsequenz nach. Sie wissen, was ich meine.
Also mal, ja, alle Gags über Intimpilz und Stelle merken und waschen beiseite. Also so ein dauerhafter Juckreiz, der einfach nicht weggeht, das kann einem richtig das Leben zur Hölle machen und macht einen richtig psychisch fertig. Das kann das ganze Leben kontrollieren. Das muss ganz schlimm sein. Aber es gibt Hilfe und ich habe gelesen, jeder Fünfte entwickelt in seinem Leben chronischen Juckreiz. Und da können wir froh sein. Ja. Das ist krass, ne? Und ja, wir können super froh sein, dass wir in Deutschland leben, weil Professor Dr. Stender hat erzählt, dass Deutschland in Sachen Juckreizbehandlung wirklich international Vorreiter ist mit seiner Behandlung. Und da kommen Mediziner und Ärztinnen aus der ganzen Welt nach Deutschland, gucken hier, wie man Menschen hilft, den Juckreiz zu behandeln. Hier bei uns in Deutschland, ist das irre? Wahnsinn. Und als kleiner Rausgeher.
Ja, ganz so kurz, das wusste ja auch keiner, oder?
Also man spricht, nee, hätte ich nicht gedacht.
Aber selbst darüber spricht man ja schon wieder nicht, ne?
Ja, weil man dann wahrscheinlich denkt,
wir haben tolle,
denkt,
Autos,
ja,
gebaut, genau, aber...
Aber uns juckt es halt auch.
Genau, was haben sie gegen den Juckreiz getan? Da kann man mal sagen, hier...
Die Deutschen waren es.
Es war nicht alles schlecht.
Als kleiner Rausgeher nochmal weg von so pathologischem Juckreiz hin zu dem, was jeder kennt, dann juckt die Haut mal, weil irgendwas gestochen hat oder man hat eine Allergie oder die Haut ist trocken von der Heizung oder so. Hier ein kleiner Erste-Hilfe-Kurs, wenn es mal ganz bisschen schobert, uns nervt.
Kühlen ist sehr gut, das kann man sofort zu Hause machen. Was macht man dann als nächstes? Also dann wäre ich ja dabei, wenn es dann noch weiter juckt, dass man dann einmal in die Apotheke geht, wenn die noch auf hat. Es gibt nämlich schöne Cremes, die auch Juckreizlinderung versprechen, die frei verkäuflich sind. Ansonsten, ja, kühlen.
Ja. Nicht kratzen.
Nicht kratzen. Ich hoffe, die Tipps von Professor Dr. Stender haben ein paar von euch geholfen. Zum Beispiel vielleicht Linda, die hat sich nämlich bei uns gemeldet bei Instagram. Und Lindas Tochter hat Neurodermitis. Und die haben auch schon alles so, also Ablenkungsübungen, ne, mit so Klopfen und Kneifen. Das haben die alles durch, das arme Kind. Von daher, Linda, vielleicht ist, weiß ich nicht, so eine Juckreizambulanz ja auch nochmal eine gute Idee für dich, beziehungsweise für deine kleine Tochter.
Übrigens, Juckreiz, der Fachbegriff ist Pruritus. Und ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, ob das besser klingt. So, halt, nee, mal mein Glas, ich habe Pruritus in der Kniekehle. Ich muss da mal kurz ran.
Ich glaube, dass das da wichtig ist, dass man Kniekehle dazu sagt, weil Pruritus klingt...
Pruritus. Ich habe Pruritus.
Kennst du Leute, die machen mich aggro, ich möchte mit solchen Menschen nicht befreundet sein. Wenn man so eine Stelle hat, wo man nicht rankommt, dann, ja, bittet man jemanden, kannst du kratzen, die dann so ganz zart hier mit den Fingerknöcheln, wo ich denke, nimm die Nägel, dafür hast du sie doch, verdammt nochmal. Nee, ich will dich nicht aufkratzen. Doch, ich will's aber. Mach es. Mach es.
Wenn du diesbezüglich mal jemanden brauchst, kannst du mich jederzeit anrufen.
Vielen
ich
Dank.
Kratze ohne Scham.
Welches Verlass.
Es geht jetzt weiter mit Schmerzen. Auch ein interessantes Feld, in dem du dich, glaube ich, ganz gut auskennst.
Leider, ja.
Ja.
Du dich auch, du hattest zwei Geburten. Auch,
ja,
da nochmal.
Das war kurzfristig, da kommen wir gleich auch nochmal drauf zurück. Dr. Walter Ziegel-Gengsberger, ich weiß gar nicht mehr, wo ich den aufgetan hatte. Ich glaube, ich habe irgendwie einen Film oder irgendeinen Beitrag mit ihm gesehen im Bayerischen Rundfunk.
Was man so guckt.
Das hört man auch. Ich habe ihn dann einfach mal angefragt und der war wahnsinnig nett. Dann hatte ich ein Vorgespräch mit ihm und da ist mir erst klar geworden, was das für ein, sag mal, ich sag mal, so ein eine Ikone der Schmerzforschung ist, dieser Walter Ziegel-Gengsberger, hieß Iconic. Der ist schwerpunktmäßig in der Schmerz- und Suchtforschung tätig. Das hängt auch zusammen, da kommen wir später nochmal drauf zurück. Auf jeden Fall hat mir Dr. Walter Ziegel-Gengsberger im Vorgespräch schon gesagt, dass mit den Schmerzen, so wie wir das kennen, wie wir das angehen, das muss man nochmal komplett neu gedacht werden. Aber wir fangen mal vorne an. Du kennst dich ja als Rheuma-Girl mit Schmerzen aus. Also nicht nur mit kurzfristigen Schmerzen, auch mit denen, die eine ganze Weile oder ein Leben lang bleiben. Und Dr. Walter Ziegel-Gengsberger hat mir gesagt, erstmal muss man unterscheiden zwischen dem akuten Schmerz und dem chronischen Schmerz.
Ein akuter Schmerz ist für uns außerordentlich wichtig, um etwas zu lernen über eine Schädlichkeit. Denken Sie nur, ein gebranntes Kind scheut das Feuer, das tippt nicht mehr auf eine rote Herdplatte oder irgend sonst was, wenn es mal weh getan hat. Der Schreck aber wird sich abkühlen und es wird keine Angst bei diesem Kind erzeugt werden. Ist aber der akute Schmerz nicht kontrollierbar und wird immer wieder auftreten, dann wird das tatsächlich zur ganz klaren belastenden Krankheit. Das ist sehr wesentlich, weil dadurch natürlich sehr viel Angst entsteht.
Also Akutschmerz erstmal Good Cop, chronischer Schmerz Bad Cop, very bad Cop. Und das, er hat schon angedeutet, hat in erster Linie was mit der Erwartungshaltung zu tun, weniger mit dem Schmerz an sich.
Genau, es tut jetzt mal einfach weh, weil sie sich gestochen haben. Sie ziehen die Nadel wieder raus, es ist alles okay, aber sagen sie, da fasse ich nicht mehr hin. Aber jetzt kommt jemand und sticht sie immer wieder mit der Nadel, immer wieder. Obwohl das der gleiche, eigentlich der gleiche Schmerz wäre, aber das wird zur Folter.
Da hat der Rheuma gut beschrieben.
Ja, ist das so?
Ja, schon. Ja. Viele Krankheiten hat er da, glaube ich, gut beschrieben.
Ja, ich komme da gleich auch nochmal auf dein privates Problem drauf. Ich komme bei Folter ja schnell zu meiner Domina. Die fährt Maserati und ist mein Zahnarzt.
Und das ist ja ein Klassiker.
Die fährt deinetwegen Maserati.
Natürlich. Aber wenn man zum Zahnarzt geht und war beim ersten Mal schon kacke, dann weiß man, beim nächsten Mal wird es wahrscheinlich noch schlimmer, weil man ja schon weiß, dass das der erste Besuch beim Zahnarzt war.
Oder nehmen Sie einen Rückenschmerzpatienten, der weiß, dass er jetzt wieder für 4-5 Wochen Beschwerden bekommt. Und der Arzt wird immer wieder versuchen, den Schmerz zu reduzieren, aber er kommt immer wieder. Dann kommt die Angst. Habe ich denn vielleicht einen Tumor? Habe ich vielleicht irgendetwas an der Wirbelsäule? Ist etwas Schlimmes dahinter?
Ja, das bockt gar nicht. Und was auch noch dazu kommt, kommt ja so, ich nenne es mal Schonhaltungsverkrampfung. Ne? Und dadurch kommen ja noch mehr Schmerzen, weil du denkst, jetzt ziehe ich die ganze Zeit linke Schulter hoch und dann kriege ich aber an der Schulter auch noch Schmerzen und so. Also Angst ist ein Arschlochgegner.
Ja, und er hat erzählt, Dr. Walter Ziegel-Gengsberger, Rückenschmerzen sind besonders deshalb auch gruselig, weil man hat ja seinen Rücken noch nie gesehen. Man hat vielleicht mal ein Foto gesehen in meinem Spiegel, aber man hat den ja persönlich noch nie gesehen, also der ist einem fremd. Und was von hinten kommt, das ist ja nochmal besonders hinterhältig.
Ja, Hinterrücks ist oder Heimtücke oder die Hexe schießt von hinten, wir nennen ja Hexenschuss sogar. Das ist gerade der Rücken ist ja sehr mystisch. In dem Moment, wo Sie zum Beispiel eine Verletzung haben, jetzt am Arm oder sich geschnitten haben oder irgendetwas, Sie wissen, was der Grund war, was der Auslöser war. Das ist schon die halbe Lösung des Problems, weil Sie wissen, was los ist. Und wir untersuchen zum Beispiel auch die Augenkontrolle, dass man sozusagen den Schmerz anschauen kann. Und dass man über eine Videoprojektion sieht, wie die Hände des Therapeuten auf dem Rücken etwas machen. Und das sieht man, dass eindeutig die visuelle Kontrolle wichtig ist für die Schmerzperzeption. Für die Intensität.
Ich mache mir so einen OnlyFans-Account, wo ich Videos hochlade von mir selber, wie ich mich filmen lasse, wie mir jemand den Rücken massiert.
Aber hat das denn schon mal jemand bei dir gemacht?
Nein, aber es macht irgendwie total Sinn, weil wenn ich mir vorstelle, er hat es ja total super erklärt, Surprise, er ist Experte, aber wenn du eine Wunde an der Hand hast, dann siehst du, die ist ganz schlimm und dann merkst du irgendwann, die wächst zu, die schorft und dann tut sie auch nicht mehr so weh, weil du ja siehst, ach guck mal, wird ja besser. Aber bei so Krankheiten wie zum Beispiel Rheuma, es trifft ja auf 1000 Millionen andere auch noch zu, aber du siehst den Schmerz ja nicht und du kannst gar nicht sehen, wird das jetzt besser? Sieht das schon besser aus? Wird es morgen besser? Das ist halt so ein unsichtbarer Gegner. Und das, was er erklärt hat mit diesem, man vertraut erst drauf, wenn man sieht, dass da was gemacht wird, das macht auch Sinn für mich. Aber es gibt ja keine Physiopraxen, die das machen, oder? Ernsthaft?
Ja. Was denn?
Ich muss mir gerade vorstellen, wenn ich zur Physio gehe, was der Typ, ich hatte immer einen Physiotherapeuten hier um die Ecke von unserem Studio.
Kannst du ein Video davon machen?
Wenn ich hingehe und sage, können Sie uns dabei filmen, dann wird er wahrscheinlich auch erstmal denken, nein, glaube nicht. Ja. Aber okay.
Das ist übrigens bei Kopfschmerzen ähnlich, ne? Die sieht man auch nicht. Ja. Und deshalb sind die auch nochmal besonders bedrohlich. Und ich habe auch an dich gedacht, so, was das einen auch für Nerven und für dich für Nerven gekostet hat, wenn man über Jahre gesagt bekommt, da ist nichts, sie haben nichts, gehen sie wieder nach Hause. Sie haben einen an der Marmel, das kann gut sein, kann ich aber nichts machen, weil ich bin ja Rückendoktor. Wiedersehen. Ja. Und das stelle ich mir nochmal ganz besonders schwierig vor. Übrigens, was auch noch ein großes Problem ist, hat mir der Herr Ziegel-Gengsberger gesagt, ist natürlich das Internet. Ne? Also, dass sich die Leute dann durch alle Symptome einmal durchgoogeln und fantasieren, was das alles sein könnte, was sie da haben, das macht die Schmerzen nicht weg, sondern nur noch mystischer und letztendlich natürlich auch schlimmer.
Genau das baut die ganze Sache auf. Weil wenn Sie jemand sind, der sehr positiv ist, think positive, der sagt, okay, ich habe hier eine klare Information, die sagen, es ist nicht so schlimm, aber es gibt auch die Angstmache. Und wenn jetzt jemand noch ängstlich ist, dann wird das auch noch verstärkt. Und der Patient leidet mehr, als er zuvor gelitten hat.
Ich kehre da auch so ein bisschen mein Mindset durch. Ich teile die Welt ja auch gerne in Jammerlappen und mich ein. Ja, das weiß ich ganz. Also, weißt du, was ich meine? Ja. Also in Jammerlappen und Leute, die was aushalten können. Aber wenn das wirklich so psychisch sich alles so entwickelt, wenn das alles so seinen Lauf nimmt, wie der Doktor gerade erklärt, dann habe ich jetzt deutlich mehr Verständnis dafür. Also so einfach kann man es sich einfach nicht machen, ne? Zu sagen, du bist einfach wehleidig.
Ja. Wenn die Leute wirklich schmerzkrank sind, also unter Schmerzen über Jahre lang leiden, dass sie eigentlich Angstpatienten werden. Stellen Sie sich vor, Sie haben einen Patienten vor sich, der das über 10 Jahre immer wieder erleben musste. Ich kriege eine Spritze oder kriege eine Tablette, dann ist über 5 Stunden Ruhe. Danach weiß er, es geht immer wieder los. Er hat schon nach 4 Stunden schon weniger Wirksamkeit. Und da sieht man diese enge Verzahnung zwischen der Psyche und dem Schmerz erleben, dem Leidensdruck.
Hast du es auch?
Inzwischen, ich bin ja jetzt relativ lange schmerzfrei, weil ich bei einem sehr guten Rheumatologen bin. Das war aber auch wirklich ein langer Weg. Ne? Inzwischen habe ich das Gefühl, mein Gedächtnis hat es ein bisschen vergessen, den Schmerz. Und das Trauma ist so ein bisschen weg. Aber ich hatte das jahrelang, ja, dass ich mich auch kaum getraut habe, Sachen zu machen, weil ich wusste, dann geht's wieder los wahrscheinlich. So, wenn es kalt ist, nur mit dem T-Shirt raus oder so. Das ist ja so ein typisches Rheuma-Ding. Da war ich auch Angstpatient auf jeden Fall. Und auch Suchtpatient, ne? Schmerzmittel. Also man wird ratzfatz bist du von Ibuprofen, aber sowas von drauf. Also.
Du stehst hier ja schon wieder am Bahnhof Holstenstraße.
Ja, genau.
Und schnurst mich auf den Oettinger an. Was wollen wir nicht nochmal?
Nein.
Aber so
haben wir uns kennengelernt.
Wir haben uns einen Oettinger geteilt. Ach, es waren auch schöne Zeiten. Ich muss jetzt noch mal ganz kurz die Mario Bart-Ecke aufmachen, weil ist es denn vielleicht auch so, dass Männer mehr leiden als Frauen? Ne? Stichwort Männergrippe, es muss hier einmal abgeklärt werden.
Es ist so, Frauen neigen dazu, und das ist positiv zu bewerten, sie gehen eher zum Arzt. Gehen sozusagen bewusster, ja, einfach aktiver mit der Situation um. Männer sind eher geneigt dazu, das zu verdrängen. Und man ist dann sofort, heißt das ja ein Weichei und man ist ängstlich und ein Mann macht das nicht. Übrigens interessant, dass Frauen teilweise extrem starke Schmerzen haben, alle vier Wochen mit ihren Monatsschmerzen und da keine Angst entwickeln. Und auch ein Masochist, er zahlt sogar dafür, dass er Schmerzen zugefügt bekommt. Da kommt eine ganz andere Assoziation noch ins Spiel. Die moderne Schmerztherapie ist sehr stark auf dieses psychische Erleben heute orientiert, weil man weiß, dass wenn man auf Dauer ein Überlernen erzeugt, dass man positiv die ganze Sache angeht und dem Patienten die Möglichkeit gibt, zusätzlich zur reinen Schmerzunterdrückung auch psychisch sich noch wohlzufühlen.
So weit will ich jetzt nicht gehen, meine alle viermonatigen Regelschmerzen als positives Erleben hochzupetern. Aber ich finde es ein sehr, sehr gutes Beispiel. Du kennst den Schmerz, du weißt, wann damit Schluss ist und es fertig. Also ich will jetzt mal die Frauen mit Endometriose oder so, die ausklammern natürlich. Ja. Das ist was ganz anderes.
Aber ja, es ist ja wie bei Masochismus, dass du weißt, ich sag dem oder der jetzt, hauen wir einmal zu. Aber ich weiß auch, wenn ich
das
sag, reicht.
Das Codewort sagst.
Und bei weiß ich nicht, Rheuma und Migräne gibt es halt kein Codewort. Leider. Ja. Das wäre geil. Das müsste jemand erfinden. Gut.
Unsere gemeinsame Freundin Sabine, mit der wir gerade noch telefoniert haben.
Sabine aus Österreich?
Ja, die hat mir erzählt, dass sie Schmerzen ausklammert, indem sie an was Schönes denkt, wenn sie zum Beispiel beim Zahnarzt ist. Das gibt's ja auch, ne?
Hat bei mir noch nie funktioniert.
Also sie sagt, sie denkt an eine Palme. Ich weiß nicht, vielleicht denkt sie auch an was unter der Palme. I don't know. Ich will gar nicht wissen, an was sie genau denkt, aber sie denkt an was Schönes.
Okay.
Und da habe ich den Doktor natürlich auch gefragt, ob das auch funktioniert.
Das geht so weit, das müssen Sie aber lernen. Sonst passiert eine Situation, die nicht gewollt ist beim Zahnarzt. Der Patient sagt, jetzt können Sie bohren, ich spüre das nicht, das ist alles okay. Und dann bricht das plötzlich weg. Dann tut das enorm weh, weil dann sind Sie maßlos enttäuscht, dass das nicht geht. Ich habe einige Zeit in der Geburtshilfe gearbeitet und da gibt es ja Frauen, die lange Zeit vorbereitet sind und dann plötzlich einen wahnsinnigen Schmerz empfinden, weil der Geburtsschmerz ja als solcher doch ziemlich heftig ist, den sie ja kennen. Das ist also nicht etwas, was man jeden Tag haben möchte. Wir wären alle ausgestorben, wenn wir daraufhin chronische Schmerzen oder Angst davor entwickeln würden. Das ist in den seltensten Fällen einer der Gründe, dass Frauen keine Kinder wollen, weil sie danach dann belohnt werden. Und die ganzen Hormone, die in der Umgebung der Geburt angefahren sind und sehr viel höher sind, die sind gegen den Schmerz gerichtet.
Das ist ja die Frage, ne? Warum gibt es nicht Hormone für alle? Das wäre doch auch was für dich.
Ja, also, würde ich nehmen.
Ja. Habe ich ihn auch gefragt, kann man das nicht einfach künstlich erzeugen? Man kann alles künstlich erzeugen. Ja. Warum nicht diese bescheuerten
Kirschgeschmack. Wer Kirschgeschmack machen kann, der wird auch eine Hormone machen können.
Bitte.
Das ist heute sicher ein Teil der modernen Schmerztherapie, diese Überlegung. Und eine der wichtigen Neuentwicklungen sind zum Beispiel Cannabinoide. Cannabinoide machen ja eindeutig diesen Stress runter, nehmen die Angst und nehmen die Depression zum Großteil und wir forschen da ganz intensiv daran.
Ja, also diese angstlösenden Cannabinoide, die muss man übrigens nicht in ein großes Blättchen rollen und in einer Germanisten-WG wegquarzen. Kann man, glaube ich, auch machen, ist aber nicht legal, noch nicht.
Habe ich schon mal ausprobiert, da hatte ich aber noch gar keinen Rheuma.
So. Das ist dumm. Aber es gibt es jetzt mittlerweile auch als Spray und Dr. Walter Ziegel-Gengsberger hat dazu ganz viel veröffentlicht. Wenn ihr euch dafür interessiert, den kann man relativ einfach googeln und da findet ihr sicherlich auch was zu
dann
diesem
zieht's
Thema.
Dann zieht es euch rein, wolltest du wahrscheinlich sagen. Der war sehr sympathisch.
Ja, er war wahnsinnig sympathisch. Und es war so, dass ich in meinem Mobile Home in den Ferien saß und ihn in seinem Mobile Home, was sicherlich etwas größer ist, am Tegernsee interviewte. Das heißt, wenn in der Zwischenzeit die Qualität so ein bisschen medium war, tut mir leid.
Macht nichts, Hauptsache ja. Beide einen schönen Urlaub, Meinung.
Nee, er wohnt da, das ist der Unterschied.
Ach, guck mal. Na, da hätte ich auch keine Schmerzen, wenn ich am Tegernsee wohnen würde.
Das ist natürlich auch eine Möglichkeit. Also,
genau, zieht an Tegernsee.
Die letzten 30 Minuten zieht an Tegernsee, geht auch. Man braucht ein bisschen Kohle, glaube ich. Ich habe noch eine Frau aus der Praxis sozusagen, die heißt Anni Semschi. Und wir haben ja gute Erfahrungen mit Frauen gemacht, die sich einem Orden angeschlossen haben.
Ja.
Grüße gehen raus an Schwester Ursula,
ja.
Unsere Flexpertin aus Folge 5, glaube ich.
Das weißt du auswendig,
ja,
welche
doch,
Folge
die Frage war ja, wie setze ich mein Leben auf Werkseinstellungen, so grob, wie mache ich nochmal was vollkommen Neues? Und seitdem begleitet uns Schwester Ursula und ich. Wir haben einfach
wir sind
ein gutes
Fan.
Feeling
ja.
Mit ihr. Genau. Anni Semschi ist nicht katholisch, aber war sie vermutlich mal. Sie ist Buddhistin und vor 40 Jahren hieß sie auch noch Angelika Schnabel aus der Nähe von Stuttgart. Jetzt heißt sie Anni Semschi und Anni ist nicht der Vorname, sondern das bedeutet im Buddhismus sowas wie Schwester. Hm? Nur, dass
ach so, ich dachte, ich hätte mich sonst auch in Anni Radatz einfach umbenennen können. Hätte ich so ein leicht buddhistisches.
Anni geht gar nicht.
Okay.
Und vielleicht fragt ihr euch jetzt, was hat Buddhismus bitte mit Schmerzen, Juckreiz und dies und das zu tun? Es ist ja so, das habe ich vorhin schon mal angerissen, dass buddhistische Meditation sogar von Krankenkassen wie der AOK wärmstens empfohlen wird. Vor allen Dingen, um dieses Kopfkino, von dem der Dr. Payne da gerade gesprochen hat, um das auszuschalten. Und weil ich keine Ahnung habe von Meditation und so weit davon entfernt bin wie Olaf Scholz von Conditioner, habe ich mich an das Thema Buddhismus erstmal rangetastet mit der Frage, was ist das überhaupt? Also so grob.
Buddhismus ist in der Hinsicht keine wirkliche Religion. Es ist ein Weg und ein Geistestraining. Das ist vielleicht das Treffendste. Und der zentrale Punkt dabei ist quasi so die Erkenntnis, dass alles im Leben davon abhängt, wie unser Geist beschaffen ist. Wenn wir positiv, aufgeschlossen, tolerant, mitfühlend sind, dann kommen auch ihr entsprechende Reaktionen von anderen. Also das heißt, Buddhismus ist in der Hinsicht ein genau Hinschauen. Wir erkennen durch dieses genaue Hinschauen, dass wahres Glück letztendlich nur im Inneren zu finden ist.
Kommst du damit? Also die Reise geht schon in die Richtung, die auch der Doktor gesagt hat, man muss positiv sein.
Ich komme schon mit, aber ich habe so ein... Ich muss dann immer an diese Instagrammerinnen
Nee.
Ich weiß, aber ich denke dann an dieses Choose Happiness. Nee, und dann denke ich
nach. Wir nehmen dich jetzt gleich an die Hand. Das ist etwas sehr viel Bodenständigeres.
Drück mich mal ganz kurz ganz doll.
Ich drück dich mal ganz fest.
Und dann nehme ich an die Hand.
Und da gibt's ganz gute Methoden, sowas wie Schmerz, Juckreiz, Kälte, nicht auszuschalten, aber auf jeden Fall auszuhalten.
Normalerweise haben wir ja irgendwie Schmerzen und wir wollen sie so schnell wie möglich loswerden. Dadurch nehmen wir uns die Chance, genauer hinzuschauen. Und ich denke, das ist der Punkt. Durch dieses genau Hinschauen kann ich lernen, zum Beispiel zu beobachten, dass Schmerzen sich verändern. Und nicht so ein riesen Ding draus zu machen, oh mein Knie, jetzt kann ich vielleicht nie mehr richtig laufen oder nie mehr richtig sitzen oder solche Sachen. Und da merkt man auch, wie wir die Tendenz haben, Dinge so solide zu sehen. Und dadurch, dass ich genau hinschaue, kann ich erkennen, ja, auch er verändert sich. Irgendwann war er nicht da, dann ist er mal ganz intensiv, dann weniger intensiv und irgendwann habe ich ihn vielleicht vergessen.
Die Ruhe muss er allerdings erstmal haben.
Ja, ich habe da so viel Respekt vor. Aber ich habe auch schon Respekt vor Leuten, die in einer Konferenz 5 Minuten sitzen, ohne 3-mal aufs Klo zu gehen und 5-mal sich am Kopf zu kratzen. Also ich kann wirklich keine 3 Minuten sitzen, ohne irgendwo mich anzudaddeln. Wenn man sich denkt, jetzt juckt's aber hier, jetzt zwickt die Jeans. Und wie man da irgendwie eine Stunde sitzen kann und dann so völlig ohne Erwartung sich in den Schmerz reinfühlen, weiß ich nicht, ob ich allein den Erleuchtungspunkt noch erreichen werde. Das finde ich irre.
Also wenn man sich mal wertfrei und in Ruhe mit dem Schmerz beschäftigt, dann kommt man vielleicht sogar drauf, woher der kommt.
Hat es zu tun mit meiner Sitzhaltung zum Beispiel, dann kann ich die ja auch verändern. Hat es zu tun mit Einflüssen bei der Arbeit, dass ich ungesund auf dem Schreibtischstuhl sitze oder sowas, gell? Und dann mit Achtsamkeit kann ich auch daran arbeiten, aufrechter zu sitzen, den Computer höher oder niederer, dass ich nicht so leicht Kopfschmerzen bekomme.
Ja komm, aber das ist doch wirklich, also das ist doch was Handfestes.
Genau, ich muss nur kurz im Kopf umswitchen von so chronischen Krankheiten wie Rheuma etc.
So,
die kannst du nicht wegmeditieren, aber natürlich kannst du andere unangenehme körperliche oder auch geistige Beschwerden kann man bestimmt wegmeditieren. Ich würde beim Meditieren Rückenschmerzen kriegen, wahrscheinlich, weil ich da sitze wie so ein, weißt du, wenn man so im Becken so komplett zusammenfällt und so. Aber nein, das macht schon Sinn, was sie sagt.
Anne müsste ihren Job aufgeben, um sich dahin zu meditieren. Ich sehe das schon. So viel Achtsamkeitstee kannst du gar nicht kaufen.
Genau, ich habe ja, mir einen Frauentee gemacht, weiß ich noch nicht, was der am Ende des Tages aus mir machen soll. Ja, Achtsamkeitstee und 3 Jahre Urlaub würden mich da nicht hinbringen.
Aber es ist doch interessant, wie viele Schnittmengen es gibt. Zudem, also die Wege sind ja nur, sie sind unterschiedliche Wege, aber im Prinzip sagen ja beide dasselbe.
Und ich bin ja auf jeden Fall, das will ich nur mal sagen, ich finde ja immer, man sollte alles ausprobieren. Also wenn es einem ultra scheiße geht und man zum Beispiel ganz schlimme Schmerzen hat, ich würde alles ausprobieren. Ich habe auch alles ausprobiert. So, ne? Ich würde auch Meditation nochmal ausprobieren. Auch wenn ich denke, forget it, kriege ich einen Affen dabei.
Ich sag dir gleich nochmal, wie du da einsteigst. Noch eine ganz kurze Frage, rein ins Leben von Anne Semsch.
Guck, da war es schon. Wir sind schon eine und dieselbe Person.
Andi Semschi, was macht denn eine Buddhistin wie Sie, wenn sie ganz akut Zahnschmerzen hat?
Ich rufe einen Zahnarzt an. Also es heißt in keinster Weise, ja, dass wir jetzt alles erdulden, ertragen und so weiter müssen. Also es heißt auch nicht, dass man als Buddhist kein Schmerzmittel nimmt, wenn irgendwas einfach so wehtut. Mhm. Ich renne vielleicht nicht so schnell und ich versuche wirklich vielleicht irgendwie so zunächst einfach. Und ich denke, das ist so für mich der essentielle Punkt. Anstatt dass ich gleich kopflos werde, eher mich zurücknehmen und einfach mal hinsetzen. Und da wieder genau hinschauen.
Ich glaube aber, die geht schon zum Zahnarzt. Aber ich glaube zum Beispiel, Lachgas braucht die dann halt nicht. Ne? Also die 280 Euro spart die sich wahrscheinlich. Genau. Weil das kriegt sie selbst runtergepasst.
Ich glaube, finanziell ist man da auch nicht so wahnsinnig gut aufgestellt als Buddhistin in einem Kloster, sage ich mal so. Also das war jetzt irgendwie so ein Luxus.
Man hat keine Zahnzusatzversicherung.
Ich glaube nicht. Ich verstehe das mit dem Meditieren jetzt auf jeden Fall deutlich besser. Und es scheint mir wirklich ein guter Weg zu sein, chillax da durchs Leben zu gehen. Und das habe ich mir immer gefragt, wie man denn da einsteigt.
Für, was weiß ich, 5 Minuten, 10 Minuten am Tag, Handy weg, alles, was von außen irgendwie so auf uns einströmt. Und mal nur sitzen. Und versuchen, alles, was wir im Geist wahrnehmen, willkommen zu heißen, ohne zu bewerten. Viele Menschen denken noch, wenn man meditiert, dann denkt man nichts mehr. Das ist völlig daneben. Das erzeugt nur noch mehr Stress. Man kann Gedanken nicht anhalten. Und man sollte nicht erwarten, eben wie gesagt, dass man nur schöne Erfahrungen hat, sondern wir erleben Dinge, wie sie sind.
Und ich ertappe mich hier in diesem Flexikon zum x-ten Mal, dass ich Meditieren irgendwie für den heißesten Scheiß halte, aber sobald ich herausgehe, ihn schon wieder vergessen habe.
Ich habe es ja sogar ausprobiert, also zumindest mit so einer App und sowas.
Ja,
ne?
Aber du kennst die Geschichte mit der.
Ja, geht doch nur um die Stimme. Kann sich auch irgendjemand neben mich stellen, mir das erzählen? Da würde ich trotzdem noch 5 Minuten sagen.
Jetzt
reicht's mir.
Aber sie sagt ja einfach mal 5 Minuten alles wegtun und einfach nur so
sein.
Sein. Das probiert man ja relativ selten aus.
Und das ist das Schwerste, finde ich, einfach nur sein. Versuche mal einen ganzen Tag. Es hat Judith Holofernes.
Wenn ich einfach nur bin, dann tut es mir.
Ich glaube, Judith Holofernes hat das mal entweder nur gesagt oder gemacht von Wir sind Helden. Irgendwie 24 Stunden nur auf dem Sofa liegen und an die Decke starren.
Nee.
Also irgendeine Geschichte, ganz gefährliches Halbwissen, aber irgendwas, sowas habe ich im Zusammenhang mit ihr mal in einem Interview gelesen. Und das ist mir seitdem im Kopf hängen geblieben, dass ich denke, es wäre für mich unvorstellbar. Dann mache ich lieber mit dem Handspiegel eine Wurzelbehandlung bei mir selbst, als dass ich 24 Stunden einfach nur sein würde. Nur sein.
Nun gut. Übrigens, danke an die Semschi. Und wenn eben jetzt so das Gefühl rübergekommen ist, das wäre eine Frau, die, weiß ich nicht, auf dem Stein sitzt und nur
orangenen Umhang trägt.
Sie hat das hier mit der Technik und dem ganzen Aufnahmezauber am allerbesten hingekriegt von allen GesprächspartnerInnen, die ich seit langem hatte. Vielen Dank.
Dann kommen wir zum letzten Flexperten heute. Das ist ein Mann, mit dem ich persönlich keinen Urlaub machen könnte, denn sein absoluter Freizeit-Thrill ist Wandern. Und wer mich kennt, der weiß, Steffi, also so ein strammer Marschtag im Harz, da habe ich gar keinen Bock drauf.
Ja, ich brüste mich nicht damit, aber ich mache das ja tatsächlich
gerne. Ja, du bist da zäher als ich. Du bist auch naturtauglicher als ich. So, du hast einen Garten und Quitten.
Weil ich gut in die Büsche pinkeln kann? Oder was ist denn da irgendwie die Expertise, die man haben muss?
Das weiß ich nicht. Mhm. Aber es ist einfach so ein Feeling.
Du hast einfach keinen Bock.
Ja, tatsächlich wirklich einfach gar keinen Bock. Christian Lade hat aber Bock. Der hat zum einen als Österreicher, glaube ich, die Wanderlust ein bisschen in die Wiege gelegt bekommen. Mhm. Und Christian hat schon Länder abgewandert, Steffi. Die könnte ich dir auf dem Globus nicht mehr zeigen. Burma, Tibet, Nepal, der hat gefroren, der hat geschwitzt, der hat Schmerzen gelitten, der ist weitergewandert, das war ihm alles egal. Die Expertise ist inzwischen so ausgereift, dass er schon Bücher drüber geschrieben hat und er hat mit, ich glaube es heißt Weltweit Wandern, ein Reiseunternehmen gegründet. Die machen so, ich nenne es mal authentische Abenteuer-Wanderurlaube, also ganz irres Wanderzeug. Und wenn uns einer sagen kann, wie man an seine eigenen Grenzen stößt, ohne zu kollabieren.
Und wo die nächste Sommerrodelbahn ist.
Dann ist es Christian Lade. Und um euch allen direkt mal den gebührenden Respekt gegenüber Christian zu verschaffen, hier kleiner Auszug aus seinen größten Wanderabenteuern.
Da sind wir quasi mit Langlaufskiern in Norwegen durch seine Gebirgslandschaft gewandert.
Na klar.
Mit Schneehöhlen, Campen im auf der Ebene, quasi im Schneesturm und im Zeltübernachtung. Also das war schon ein wirklich, wirklich großes, frühes Abenteuer. Und dann gibt's ganz, ganz viel. Ich bin einige Monate, fast 2000 Kilometer insgesamt durch Tibet gewandert. Also die Abenteuer, die sind überall.
Also ich mache das, um das mal einzuschränken, ne? Ich mache das nur bei 25 Grad und leichter Bewölkung. Danke, ich wandere sonst nicht.
Ja, aber das ist noch mehr als ich. Also mein größtes Abenteuer war, als mal das Auto 2 Wochen in der Werkstatt war und ich zu Fuß zur Arbeit musste, 500 Meter. So, also nur mal so zur Einordnung.
Einmal durch die Innenstädte, durch Norddeutschland. Genau,
zweimal umsteigen. Also eins meiner ersten Probleme bei einer Wanderung wäre ja schon mal das Wetter. Wenn es zu warm ist, verbrenne ich. Wenn es zu kalt ist, erfriere ich. Und also du weißt ja, ich zum Beispiel verlasse von Oktober bis April das Haus nicht ohne Wärmflasche. Deshalb,
von O bis O.
Von O bis O, das ist wie mit den Winterreifen. Deshalb frage ich mich, wie man als Wandersmann so klarkommt, zum Beispiel mit richtig, richtig großer Kälte.
Also das kann man ja statistisch sich anschauen, dass man natürlich in einem gewissen Rahmen, der nicht lebensgefährlich ist, sich an Kälte gewöhnen kann. Also es ist auch ganz leicht, wenn ich jetzt im Zimmer drinnen sitze und rausschaue, in den November, Nieselregen und das Wetter schau, da mag ich keinesfalls raus. Wenn ich auf einer Wanderung unterwegs bin, bei ähnlichen Temperaturen, dann bin ich schon draußen, dann habe ich mich schon an das gewöhnt und dann kommt zwar meistens, also das Wetter, wenn man mal aufbricht beim Wandern, ist immer besser, als man sich zu Hause vorstellt. Das Wetter ist nicht wirklich besser, sondern man ist draußen und hat sich irgendwie an diese Umstände gewöhnt.
Zur Frage des Mindsets, ne?
Ja, aber das finde ich doch ganz klar, oder?
Ja, total, aber das verstehe ich auch. Also man muss sich ja auch damit abfinden, dass man es auch nicht ändern kann, so.
Aber du musst halt Bock darauf haben, genau, auf das, was du tust.
Ja. Das Gute ist auf jeden Fall auch, dass Christian sagt, glücklicherweise sind auch Menschen wie ich kein hoffnungsloser Fall. Also man kann das alles wirklich trainieren.
Man kann schon seine eigenen Grenzen rausdehnen, natürlich. Also wenn man immer nur zu Hause sitzt und einmal geht man kurz raus mit einer zu dünnen Kleidung, dann wird das ein Schockerlebnis sein. Wenn man aber häufig wandert, also ich rede da gern vom sich hineinlehnen in die Grenzen. Also man soll jetzt nicht ich übertreibe jetzt, eine Arktis-Expedition machen, ohne dass man geübt ist. Das wäre ein zu großer Gap. Aber man kann sich so Stück für Stück dem annähern, wenn man das möchte. Und ich plädiere schon sehr dafür, so die Komfortzone zu verlassen.
Gutes Stichwort Kälte. Ich habe zum Thema eine Studie gelesen von schwedischen Forschern, vom Karolinska-Institut. Die haben herausgefunden, dass jeder fünfte Mensch weniger Kälteempfinden hat als der Rest der Mensch, denn fast jedem fünften Menschen fehlt so ein bestimmtes Protein, ich kann es kaum aussprechen, Alpha-Actinin 3, glaube ich, so habe ich es mir aufgeschrieben. Das ist so in der Muskelfaser und Leute, denen das fehlt, die können Kälte besser ertragen. Mir fehlt es wohl nicht, würde ich sagen. Aber Fakt ist, also es gibt Leute, die weniger
und
frieren.
Und vielleicht entwickelt sich das auch. Vielleicht produziert der Körper das im Laufe eines Lebens, weil Kinder, denen ist ja nie kalt. Meine Theorie.
Finde ich eine kluge Theorie. Ich habe in Bio auch zu wenig aufgepasst, als ich da jetzt irgendwas gegen sagen kann.
Das wissen wir bereits.
Danke. Was man beim Wandern aber lernen kann, und das lässt sich, glaube ich, auch auf andere Lebenssituationen runterbrechen. Es gibt immer so eine Anfangsträgheit, aber es gibt auch immer so eine Schwelle, wenn man die dann überschreitet, dann ist es plötzlich nicht mehr so kalt oder tut nicht mehr so weh.
Das heißt, wenn ich jetzt losgehe auf eine Wanderung, die erste halbe Stunde ist mühsam. Also da ist die Schuhe zwicken, die Muskeln sind kalt, ich habe eigentlich überhaupt keine Lust, das Wetter passt irgendwie gar nicht. Die erste halbe Stunde, man kennt es auch vom Laufen gehen oder wenn man irgendwie so in eine Bewegung reinkommt, die ist fürchterlich. Wenn ich dann aber ein paar Stunden unterwegs bin, dann gibt schon so einen körpereigene, so einen Flow. Also man geht, überwindet so die erste Kälte, man läuft sich warm, dann gibt es ja diese Körperheizung und auch dann, wenn man dann in einen Sturm kommt, also es gibt schon so diese körpereigenen Endorphine, die auch in Notsituationen, oder vielleicht sage ich jetzt einen Blödsinn, ein Wissenschaftler wird vielleicht, aber es gibt körpereigene Stoffe, die einen eigentlich helfen, Kälte, Unbillen, ohne viel Probleme zu überstehen. Ich rede jetzt nicht vom Extremen, dass man sich die Zehen abfriert, aber sozusagen so, die Grenze wird je nach einigen Stunden gehen, verschiebt sie die ganz spürbar in eine größere Komfortzone, wenn ich unterwegs bin. Also die erste halbe Stunde, da muss man schon ein bisschen die Zähne zusammenbeißen und drüber gehen.
Wer kennt's nicht? Ja. Also die erste Stunde Joggen ist immer wahnsinnig.
Genau, aber ab Stunde 3.
Ja.
Naja, du kennst ja dieses Runner-High. Das ist ja dann offensichtlich das Paradies, was hinter dieser Komfortzone liegt. Ich kenn's nicht, ich war noch nie da. Aber du kennst es ja.
Nee, eigentlich gesagt halte ich das für einen großen Bums.
Ja?
Aber ja, ich hatte ich noch nie, tut mir leid.
Nun ist ja Wanderung im Schneesturm nicht jedermanns Alltag, sondern das Frieren passiert uns eher mal, wenn man irgendwie an einer Bushaltestelle steht, Januar, minus 7 Grad, Schneesturm, Bus gerade weg und dann kommt der nächste erst in 20 Minuten oder für die Hörerinnen und Hörer auf dem Dorf. In 2 Stunden? In so einer Situation, was macht man dann?
Also da wären wir vielleicht auch bei der Meditation oder eben auch, also es hilft unglaublich, Mikrobewegungen zu machen. Von einem Bein aufs andere, also so quasi einfach so ein bisschen, nicht quasi so hüpfen, weil da erstens einmal kommt das komisch an der Bushaltestelle, aber einfach so den Körper in einer langsamen Bewegung, das hilft einmal total, weil dadurch kommt einmal so ein gewisser Grundumsatz. Meditation hilft. Die Gehirnforschung sagt ja, der Geist kann sich nicht gleichzeitig im gleichen Moment auf 2 Dinge konzentrieren. Das heißt, die unangenehme Kälte kann ich fokussieren, dann wird es mir nicht gut gehen, aber ich kann auch mich auf andere Dinge fokussieren. Das heißt, meinen Geist einfach von diesem, mir ist kalt, es ist so furchtbar, oh Gott, was wird passieren, ich wäre sicher krank und kann morgen nicht arbeiten, alles nicht hilfreich. Also so leicht in Bewegung bleiben und die Gedanken auf was anderes fokussieren.
Ich hasse das sehr. Ich hoffe, derjenige hört nicht zu, der mich da mal zum Wahnsinn treibt, der dann immer schon so eine Regenwolke und schon direkt so zusammenzuckt und so eine Schonhaltung einnimmt. Und
schön, dass du sagst, dass derjenige, der gemeint ist, nicht zuhört. Ich stehe hier. Du wirst mir wohl doch so lieben, wie ich bin, oder nicht? Willst du mich ändern?
Ja, weil du hörst die letzte Folge dann nicht nochmal an.
Christian Lade war das. Vielen Dank für die Tipps und für die Einblicke in die mir völlig fremde Welt. Da waren das Männer und Frauen. Wenn da in euch irgendein ungeahntes Wanderfeuer anfängt zu lodern, dann lest doch mal eins von Christians Büchern. Das motiviert euch vielleicht noch mehr. Und Christian ist jetzt übrigens erstmal ganz flott in Kirgisistan, ist da wandern, da leben Schneeleoparden und Luchse, Steffi. Und da kommen zu Wetter und offenen Blasen am Fuß noch ganz andere Herausforderungen dazu. Deshalb, Christian, falls du uns zuhörst, es gibt eine Flexikon-Folge mit dem Namen Tiere. Was tun, wenn sie angreifen? Die ist A, lustig und B, könnte sie hilfreich sein.
Und das ist das Fazit.
Zum Thema Jucken. Nicht kratzen, dann juckt es noch mehr. Es ist einerseits ein maximal nerviger Mutterspruch, andererseits aber auch die Realität. Hitzesticks bei so Insektenstichen funktionieren tatsächlich und zwar so gut, dass weiter daran geforscht wird, um auch größere Hautareale behandeln zu können. Bei Alltagsjuckreiz kühlen, cremen und nochmal nicht kratzen. Und wenn gar nichts mehr hilft, deutsche Juckambulanzen gehören zu den besten weltweit. Holt euch einen Termin.
Die Angst vor Schmerz, Kälte und so weiter ist das eigentliche Problem und da muss man ran. Es lebt sich leichter, wenn man sich ein optimistisches Mindset drauf schafft, wie auch immer euer Weg dahin ist, durch Meditation oder durch Hilfe von einem Psychologen oder Psychotherapeuten, das ist euch überlassen. Wenn man weiß, woher es kommt, der Schmerz zum Beispiel, dann kommt man schon deutlich besser damit klar. Und den Schmerz annehmen ist, glaube ich, das A und O. Meditation kann helfen oder eine dieser Add-on-Behandlungen, also eine Kombi aus Medikamenten, Angstlösern und psychologischer Unterstützung. Und das Auer fliegt zum Fenster raus, ist gar nicht so falsch. Wenn man dran glaubt, ist da sogar was dran.
Und nochmal zum Thema Kälte. Wer schnell friert, der sollte langsam sich in kühlere Temperaturen hineinlehnen. Nicht direkt im T-Shirt in die Antarktis, sondern vielleicht erstmal mit Thermoleggings bei 14 Grad abends aus dem Haus trauen. Kälteempfindung ist eine Frage des Mindsets, wie so vieles. Also wer schon im Hausflur denkt, scheiße, draußen ist gleich kalt, gar keinen Bock drauf, der wird wohl auch frieren. Und im Alltag, wenn ihr an einer Bushaltestelle friert oder in einer Schlange vorm Club, Meditation und Mikrobewegung, die beiden M's. Sieht bekloppt aus, wärmt aber.
Ich habe irgendwie so ein bisschen das Gefühl, gerade bei dem Kältethema, da hast du immer noch so eine Distanz aufgebaut. Ich habe nicht das Gefühl, dass du es so richtig angenommen hast.
Dass ich es nicht angenommen habe?
Und ich nehme mir vor, dass wir ab November da mal so ein bisschen ins Training gehen, wir beiden.
Aber dann muss ich meinen Nierenwärmer weglassen oder was? Wie lehne ich mich dann in den Kälteschmerz rein?
Du kannst den kannst du anziehen, wenn du das möchtest, weil das ist ja bei dir auch ein gesundheitliches Ding. Aber einfach, dass wir beide mal mit so kleinen Mikrobewegungen auf die 114 warten.
Abgemacht.
Muss an Morrissey denken bei dem Thema, um das es jetzt geht. Er ist ein bisschen durchgeknallt, aber er ist auch praktizierender Veganer und ich weiß, dass er einmal nicht im Knust im Schlachthof spielen wollte. Also weil es ein alter Schlachthof ist, tatsächlich.
Himmelhilf.
Er hat aber auch ordentlich einen an der Marmel. Und war es nicht dein großes Idol Paul McCartney, der mal sagte, wenn Schlachthäuser Glaswände hätten, ja, dann wären alle Menschen Vegetarier?
Das ist völlig richtig. Menschen wie Paul McCartney stehen in Sachen Fleischkonsum auf der einen Seite, auf der anderen stehen so Leute, die Shirts mit der geckigen Aufschrift Vegetarier essen beim Essen das Essen wegtragen.
Ich war ja gerade in Österreich und ja, da habe ich festgestellt, es gibt auf der Karte in Österreich, auf den meisten Speisekarten, mehr Auswahl für Hunde als für Vegetarier. Ich habe mich eigentlich nur von Käsespätzeln ernährt, sehr lange Zeit. Egal. Also Sprüche, T-Shirts wie das, was du gerade erwähnt hast. Ja. Ich bin ein großer Fan von frischen T-Shirts. Die sollten wirklich verboten werden. Ja. Diskussionen über Fleischkonsum hingegen, finde ich, kann man machen. Ich finde es wichtig. Und ja, deshalb wollen wir euch heute zu dem Thema auch einen Podcast ans Herz legen. Wen dürfen wir essen? Heißt ein 6-teiliger Doku-Podcast von den Kollegen Jannis Funk und Jakob Schmidt von Bremen 2. Wenn man mal überlegt, also FleischesserInnen, die verzehren relativ bedenkenlos ja einen XXL-Schnitzel. Wenn man aber den gebratenen Labrador oder ein Schlangenfleisch anbietet, dann ist wieder eklig. Ne?
Die armen Schlangen. Jannis und Jakob sind in 8 Länder auf 3 Kontinenten gereist und beschäftigen sich zum Beispiel mit der Frage, warum ja, wir hierzulande Lamm essen, aber halt niemals Labrador essen würden, während Hundefleisch ja anderswo einen völlig normalen Mittagstisch ergibt.
Wen dürfen wir essen? Die Frage wird von Philosophen, Kulturwissenschaftlerinnen und Food-Tech-Pionieren diskutiert. Ich bin übrigens überhaupt nicht dogmatisch, was man Nicht-Fleischkonsum betrifft. Mhm. Ich mache es einfach nicht so gerne. Insofern bin ich da völlig wertfrei und lege euch diesen Podcast oder wir legen euch den trotzdem sehr ans Herz. Könnt ihr da hören, überall wo es Podcasts gibt, zum Beispiel in der ARD Audiothek.
Und wenn ihr da schon seid oder irgendwo anders, wo ihr eure Podcasts hört, dann lasst uns gerne entweder eine nette Bewertung da oder abonniert uns oder drückt uns da ganz doll. Vielleicht kann man da auch liken oder gruscheln, je nach Anbieter.
Es wurde lange nicht mehr gegruschelt. Ne? Aber ich finde sowieso, und das mal ganz ernst, ich freue mich immer riesig, wenn ich so ein nettes Feedback bekomme. Das
ich auch. Und ich freue mich überhaupt nicht, wenn ich schlechtes Feedback bekomme. Deshalb lasst es bitte.
Es folgt ein extrem geheimnisvoller Mystery-Teaser auf die nächste Folge.
Wenn ich durch meine Timeline scrolle, dann jagt da ein JGA den nächsten. Hier eine Bride-to-be-Schärpe, da eine Männergruppe, die sich auf dem Bierbike ein in die Rüstung römert. Und dann 2 Wochen später guckst du auf die gleichen Accounts und dann sind da Tauben und Ballons, Fotoboxen, Candybars, weil dann wurde geheiratet. Und es wird sehr viel geheiratet dieser Tage. Vielleicht ist auch nur private Evidenz, man weiß es nicht. Aber wenn geheiratet wird, dann wird auch das komplette Ersparte auf den Kopf gekloppt. Da bleibt nichts übrig. Keiner geht mehr irgendwie im Dezember kurz vor Silvester zum Standesamt, um Steuern zu sparen.
Früher musstest du immer bei Linda de Mol dir eine Traumhochzeit erspielen. Heute ist das anscheinend gang und gäbe, ne? Dass man dafür so viel Geld ausgibt. Es geht ums Heiraten und die Frage, macht das Sinn? Warum sollte man überhaupt heiraten? Oder sollte man es lieber sein lassen? Was kostet eine Scheidung? Auch das spielt ja über kurz oder lang vielleicht sogar eine Rolle. Wir sind ja jetzt hier nicht bei Hummels oder so, aber vielleicht ist auch ein Ehevertrag eine Investition, die sich lohnt. Auch wenn man nicht in dieser finanziellen Liga mitspielt, wie Mats und Kathi Hummels.
Kathi. Und bevor es soweit kommt, was ändert sich eigentlich, also emotional in einer Beziehung mit so einer Hochzeit? Fällt man dann irgendwie in ein riesengroßes Loch und dann ödet man sich nur noch an? Kann man das irgendwie vermeiden? Und wie realistisch ist es überhaupt, dass dieser Bund der Ehe wirklich fürs Leben für ewig hält, wie man sich das immer so hübsch vorstellt?
Der Druck macht mich schon wahnsinnig fertig. Wenn ihr da bereits Erfahrungswerte habt, dann sendet sie uns gerne zu, weil das würde mich wirklich interessieren. Vielleicht seid ihr ja schon geschieden.
Oder auch Vorlagen für Eheverträge könnt ihr uns auch rüberschicken.
Genau, oder ihr habt einfach die besten Erfahrungen ever gemacht.
Und seid einfach happy.
Immer wieder machen und postet bis heute, 20 Jahre nach eurer Eheschließung, immer noch die Fotos vom schönsten Tag eures Lebens.
Aus der Fotobox, die könnt ihr uns gerne rüberschicken auch. Wir freuen uns auch mit anderen Leuten, wir können es durchaus auch mit Menschen freuen.
Ich gehe da völlig ergebnisoffen ran an die ganze Geschichte. Deshalb ringe ich auch noch mit mir, ob ich dann erzählen soll, wie ich das so halte.
Ja, aber das Gute für euch ist, liebe Flexikon-Hörerinnen und Hörer, ich kenne Steffi schon lange und wenn sie nicht aus ihrer Ehe erzählen will, dann mache ich's.
Richtig. Schickt uns eure Infos über flexikon.ndr.de und wir bieten dann im Gegenzug die Flexpertisen von zum Beispiel dem Paartherapeuten Erik Hegmann an. Den kennt man zum Beispiel aus dem Fernsehen. Und wir haben eine Familienrechtlerin mit dabei, die uns mit Sicherheit von Wolke 7 wieder auf den Pott setzt. Da könnt ihr euch sicher sein.
Ich trinke jetzt noch den letzten Schluck vom Frauentee und dann fange ich entweder instantly an zu menstruieren oder kriege Kopfschmerzen, habe keine Lust auf Sex. Oder mach die Buntwäsche oder so. Irgendwas aus dem Mario Barth Gag. Achtung, trink mal.
Warte mal, trink mal.
Für mich reicht's.
Vielen Dank, falls für euch auch reicht, dann könnt ihr jetzt ausmachen. Tschüss.
Jetzt habt ihr neues Wissen gewonnen. Versteht Dinge, die ihr sonst nicht gut geschissen bekommt. Und im besten Fall habt ihr euch was weggenommen. Bis zum nächsten Mal beim Flexikon. Moderation: Steffi Banowski und Anne Radatz. Redaktion: Katharina Ratzmann und Dennis Dabelstein. Sounddesign: Dennis Terrei. Rap und Stimme: Tabby Pilgrim.